die Bereitstellung der Datei gefördert durch das Studierendenvorschlagsbudget. Samstagsuni im Wintersemester 2017-2018. 500 Jahre Reformation. Luther und die Folgen. Sechster Vortrag. Professor Dr. Stefan Füssel. Buchdruck, Flugblatt, Neue Zeitung. Der Aufbruch der Medien im Jahrhundert der Reformation.
Ja, herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Vielen herzlichen Dank, lieber Werner Frick, für die überaus freundliche Begrüßung. Man müsste lügen, wenn man nicht sagen würde, dass man das gerne hört, aber vielleicht hebt das auf diese Art und Weise auf die Vorerwartungen an meinen Vortrag, dass ich nur hoffen kann, dass ich denen gerecht werde. Vor allen Dingen möchte ich aber vielleicht mit einem Satz replizieren, den ich vor ein paar Tagen in einem orthodoxen Kloster gelernt habe. Allzu viel Weihrauch zerstört auch die schönste Ikone. Also, meine Damen und Herren, wenn ich Ihnen heute die Kommunikationssituation des Reformationsjahrhunderts und vor allen Dingen die ganz konkrete Mediensituation im 16. Jahrhundert vorstelle, dann überlege ich, ob das bisher für Sie ein Buch mit 7 Siegeln war und ob Sie bei diesem Thema im Dunkeln tappen. Und dann möchte ich Ihnen heute Morgen mit Feuereifer und mit Rat und Tat zur Seite stehen und Ihnen nach Herzenslust einen Denkzettel verpassen, damit Sie bei künftigen Diskussionen bei diesem Thema nicht mehr Ihre Hände in Unschuld waschen können und damit weiterhin Bibelkundigen ein Dorn im Auge wären. Denn anschließend können Sie vielleicht Ihr Licht leuchten lassen vor den Leuten oder sich in politische Diskussionen einschalten mit dem Zitat aus Micha: Wir werden die Schwerter zu Pflugscharen umschmieden, oder eventuell als Gläubiger bekennen: Der Herr ist mein Hirte. Meine Damen und Herren, Sie haben es schon gemerkt, als ich überlegt habe, wie ich in dieses Thema einführen konnte, habe ich gedacht, es ist vielleicht gut, wenn ich Sie mit den Wortschöpfungen von Martin Luther hier begrüße, die wir ja in der Hochsprache mit mehreren 100 Wortschöpfungen, namentlich bei den Komposita und mit vielen sprachlichen Bildern, die bis heute zum Standardrepertoire des gehobenen Sprechens gehören, begrüße und Sie einführe in die Thematik. Sie sehen hier die Vollbibel von 1534 von Martin Luther, aus der alle diese Worte und Bilder stammen: Feuereifer und Herzenslust, Denkzettel und Morgenland, etwas ganz Selbstverständliches von uns heute noch Gebrauchtes in den Formulierungen, und das Buch mit den 7 Siegeln oder die Hände in Unschuld waschen. Und dies ja nicht nur, weil wir mit hoher Wahrscheinlichkeit gemeinsam in einer theologischen oder konfessionellen Tradition stehen, sondern weil der Einfluss der Herausbildung der deutschen Sprache durch die von Luther und seinen Druckern und Verlegern verwendeten Ausgleichssprache sowohl der sächsischen Kanzlei als auch vor allen Dingen, und da liegt heute mein Schwerpunkt drauf, den oft die Philologen nicht berücksichtigen, an den zeitgenössischen Druckersprachen lag, die ja überregional verstanden und vor allen Dingen natürlich auch verkauft werden wollten. Also die Rolle und Bedeutung der Setzer und Drucker und damit auch Verleger und Buchhändler, die das ja oft genug in einer Person waren, für die Herausbildung einer deutschen Sprache oder im 18. Jahrhundert würden wir sagen, für die Herausbildung einer Kulturnation, ist ein Akzent, den ich heute einmal anders und deutlicher vorstellen kann als in einem sonst rein kulturwissenschaftlich oder philologischen Beitrag. Ebenso steht diese Tradition für die kulturelle Weiterentwicklung der deutschen Literatur und Sprache, denn die Reformation mit ihr bewirkten Bildungsbewegung hat ja doch, wie wir alle wissen, zur Gründung von Grundschulen und Lateinschulen geführt, bei denen häufig genug theologische Texte wiederum als Grundlage des Lesens und Schreibenlernens diente. Nicht umsonst hat einmal Bertolt Brecht in den 20er Jahren auf die Frage, welches wohl das bedeutendste deutsche Buch sei, geantwortet: Sie werden lachen, die Bibel. Und bei nachdenklichen Germanisten, so würde ich es vielleicht mal bezeichnen, ist es bis heute selbstverständlich, in einführenden Proseminaren auf Stoffe, Themen und Motive der Bibel einzugehen, die die nachfolgenden Jahrhunderte von herausragenden deutschen Schriftstellern, wenn man einen Bogen spannt, könnte man sagen, von Klopstock bis Uwe Jonsson, aber man könnte natürlich viel weiter zurückgehen und bis in die Gegenwart nach vorne schreiten, als eine ganz grundsätzliche Voraussetzung zum Verständnis der Literatur dient. Wie ist es aber zu diesem großartigen, bis heute lebendigen Medienumbruch bekommen? Ich möchte dazu in drei Schritten als erstes Beispiele geben für den stark veränderten Benutzungskontext durch neue Medien, durch Materialien, Beschreibstoffe und Vertriebswege im 15. Jahrhundert und damit die direkte Wirkung der Erfindung Gutenbergs noch einmal kurz vor Augen stellen. Danach möchte ich zweitens das Aufkommen neuer Publikationsformen, die eine größere Veränderung im freien Zugang zum Wissen bedeutete und damit auch eine direkte gesellschaftliche Veränderung bedeuteten, vorstellen, um dann drittens Beispiele für den Übergang von den anlassbezogenen Schriften, eben der Reformation, zu den kontinuierlich erscheinenden neuen Zeitungen und dann zu Beginn des 17. Jahrhunderts zur Zeitung und Zeitschrift geben. Nun zu den Veränderungen im Kommunikationsverhalten. Wenn Sie einen Urlaub in Südtirol machen, aber auch hier in Süddeutschland, in Bayern und Baden-Württemberg, wandern gehen, dann stoßen Sie doch immer noch in zahlreichen Kirchen im Inneren. Sie brauchen nur in Ihr Münster zu gehen. Dritte Fenster rechts, die Innung der Schuster, ist ein wunderschönes Bild des heiligen Christophorus, ganz zur Linken, wenn Sie das nachher sich noch einmal anschauen wollen. Aber in vielen Kirchen auch von außen Abbildungen des heiligen Christophorus, nämlich auf Martern zum Beispiel, Außenwänden der Kirchen etc. Eine neue Aufstellung der Bayerischen Akademie der Wissenschaften zeigt, dass sich heute noch auf Außenmauern von Kirchen, eben auf Martern und öffentlichen Plätzen in Oberbayern allein 1600 Christophorus-Abbildungen finden lassen und auf diese Art und Weise immer noch sehr präsent im öffentlichen Raum vertreten sind. Warum war denn nun gerade dieser Heilige so ganz besonders beliebt und vor allen Dingen in erster Linie auf den Außenmauern von Kirchen? Des Rätsels Lösung bietet uns ein frühes Beispiel aus der Drucktechnik des Holzmodeldrucks, also des Abreibens von einem Holzstock, den Sie rechts sehen, aus dem Jahre 1423, ein sehr frühes Exemplar, in dem nämlich sowohl der Text, den Sie unten sehen, als auch die Abbildung in einen Holzstock hineingeschnitten wurden, also noch 30 Jahre vor dem beweglichen Typen Gutenbergs. Wir lesen dort in der Angabe hier unten auf Lateinisch und ich übersetze: An dem Tag, an dem du das Bild des heiligen Christophorus ansiehst, wirst du nicht eines bösen Todes, Mors Mala, sterben. Von Mors Mala ist hier die Rede, in anderen Gebetsanrufen von der Mors Repentina, dem plötzlichen, dem unerwarteten Tod. Und man hatte Angst davor eben gerade, dass man keine Zeit mehr fand für Reue, Buße und Umkehr. Und die Möglichkeit, sich die Segenswirkung des heiligen Christophorus nicht mehr nur an öffentlichen und kirchlichen Bauwerken zu versichern, zum Beispiel morgens auf dem Weg zur Arbeit, sondern sich ein solches Heiligenbild mit nach Hause zu nehmen, zeigt einen ersten wichtigen Medienwechsel an. Kirchliche Unterweisung war neben der Predigt auf die jahrhundertealte Tradition der bildlichen, anschaulichen Verdeutlichung biblischer und theologischer Inhalte in Kirchenfenstern, auf Bronzetüren, im Skulpturenschmuck und im Freskenzyklen und Tafelbildern beschränkt gewesen. Ein erster Umbruch finden wir zu Beginn des 15. Jahrhunderts, als der für die Reform des religiösen Lebens unermüdlich tätige Kanzler der Pariser Universität Jean Gerson die Anregung gab, um die religiöse Unterweisung des Volkes zu steuern, belehrende Tafeln in den Kirchen aufzuhängen. Und Sie sehen hier links eine sogenannte Vaterunser-Tafel, die, Werner Frick hat es verraten, aus meinem Geburtshaus Hildesheim eben stammt. Sie ist dort um 1451 aufgehängt worden und sie geht auf die Veranlassung von Nikolaus von Cusanus zurück, der bei einer Visitation im Auftrag des Papstes festgestellt hatte, dass auch in den deutschen Landen die wenigsten Gläubigen, aber auch viele Pfarrer, nicht die Grundgebete des Glaubens, nämlich das Gegrüßet seist du Maria, das Vaterunser und das Credo, das Glaubensbekenntnis, konnten. Und er bat darum, überall entweder in Bronze gegossene, in Holz geschnittene oder geschriebene große Tafeln aufzuhängen, damit auf diese Art und Weise es möglich war, auch dem gemeinen Mann die Texte nahezubringen und vorzustellen. Der nächste Schritt ist naheliegenderweise, dass man das Ganze auf die Flugblätter, zunächst, wie wir gesehen haben, in Holzstock und dann im Buchdruck, den übertragen hat Und wir sehen rechts zum Beispiel einen Einblattdruck mit Gebeten, der in Nürnberg 1490 erschienen ist. Und das Schöne ist, wir haben auch zahlreiche Tafelgemälde aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, wo wir genau wissen und sehen, dass diese papiernen Dokumente, die wir hier haben, in den Gebetswinkeln, in den Herrgottswinkeln aufgehängt wurden und auf diese Art und Weise die Texte, das Wissen aus dem kirchlichen Raum in den privaten, individuellen Bereich überführt wurden. Bibeln wurden bis zu dem Zeitpunkt in Klöstern abgeschrieben. Und die Klagen der Schreiber waren zumeist in den Schlussschriften, in den Kolophonen Legion. Zum Beispiel: Oh, wie schwer ist das Schreiben. Es trübt die Augen, es quetscht die Nieren. Und Sie sehen hier den Laien, der schreibt, wie er so gebückt an seinem kleinen Pult sitzt. Und Sie sehen den Mönch, es ist bewusst eben in dieser Klosterdarstellung ein Mönch und ein Laie als Schreiber dargestellt, die auch gebückt sitzen, und zwar in den Sommermonaten 14 Stunden am Tag, weil man das Tageslicht ausnutzte und weil das Schreiben bei Kerzen viel zu teuer gewesen ist, sodass man im Sommer tatsächlich vielstündig hier gesessen hat. Oder die andere, noch viel plastischere Darstellung: drei Finger schreiben, aber der ganze Körper leidet. Diese Klage, die man in ganz wenigen Fällen am Ende von solchen Texten eben dann doch sieht, können noch einmal deutlich machen, dass das Abschreiben einer Vollbibel, also Altes und Neues Testament, ungefähr 1200 Seiten im Großformat, im Folioformat, etwa 1,5 bis 2 Jahre dann doch benötigte, ohne dass dieser Text dann illuminiert, also ausgemalt oder gar rubriziert, nur mit roten Merkposten versehen wurde. Die Schreiber selbst, zumeist Mönche, waren sich aber des Gotteslohns sicher, wie Sie hier einer Abbildung aus einer Regensburger Handschrift des 12. Jahrhunderts entnehmen können. Hier haben wir den Schreibermönch Zwicher, der auf dem Sterbebett liegt und Christus, hier in diesem Fall als Weltenrichter oder als Richter eben über die Lebensgeschichte dieses Menschen, lässt von seinen Engeln abwiegen, was er Gutes getan hat. Und das Abschreiben war eben das Abschreiben eines Buches. Und es wäre gegengewogen worden durch seine Schandtaten, aber ohnehin bleibt diese Schüssel leer. Aber die guten Werke durch das Abschreiben, damit durch eine gedruckte, beziehungsweise in diesem Fall natürlich geschriebene Predigt, überwiegt das Ganze. Und wir sehen dann, wie der Engel, die Seele, hier dargestellt als ein kleines Baby, was aus seinem Ohr in einer anderen Darstellung entwichen ist. Und der Teufel, wir sehen es rechts, muss frustriert abschweben hier an der Stelle. Das heißt, die Arbeit war für Gottes Lohn eben auch erbracht und konnte damit natürlich auch in den Klöstern eine Kultur über Jahrhunderte und Jahrtausende insgesamt entfalten. Diese Mühsal änderte sich schlagartig, als eine solche Bibelhandschrift, und hier sehen wir noch eine Handschrift, die um das Jahr 1452 in Mainz hergestellt wurde. Zur selben Zeit, als unser Johannes Gutenberg bereits einige Straßen weitergesessen hat, seine Stempel geschnitten hat, wie man zeitgenössisch sagte, also die Stahlstempeln punziert hat, ist noch genau diese Handschrift dort erstellt worden. Übrigens eine Handschrift, die wegen des Aufbewahrungsortes seit 1952 in der Library of Congress in Washington öffentlich auch gezeigt ist, gleich im Eingangsbereich, neben 2 Exemplaren der gedruckten Gutenberg-Bibel, die vieles von dem, was Sie vom Bild der Gutenberg-Bibel kennen, nämlich zum Beispiel die Aufteilung in Kolumnen, der Versuch, schon einen Blocksatz jetzt in der Schrift vorzuführen, die rote Hervorhebung, die Initialen, den Buchschmuck und so weiter. Das heißt, während diese Handschrift noch etwa 2, 2,5 Jahre in der Herstellung gebrauchte, hat Johannes Gutenberg in derselben Zeit seine lateinische Bibel, hier das wunderbarste, das beste Exemplar, was sich weltweit erhalten hat, oder Göttinger Staats- und Universitätsbibliothek, eine von 49 bis heute erhaltenen Exemplaren. Und dieses Exemplar ist zum UNESCO-Weltdokumentenerbe im Jahr 2000 erhoben worden, weil es eine vollständige Bibel mit 1276 Seiten auf Pergament gedruckt und von einer Hand, wie man dann so sagt, also von einer Schule, ausgemalt und vorgestellt wurde. Und wir sehen dasselbe, was wir dann vorher schon gesehen haben, dass wir einen Blocksatz, einen zweispaltigen Kolumnentitel, das Aussparen von Initialen, die mit Hand ersetzt wurden, und auch diese wunderbare Illuminierung. Hier unten haben wir noch den Besitzereintrag, nur mit der Hand. Aber Sie sehen, dass das eine 1:1 Imitation wurde. Und, um es nochmal zusammenzufassen, etwa, damit man ein Bild hat, in derselben Zeit, in der eine Bibel abgeschrieben wurde, wurden 180 Exemplare gedruckt. Und was nun das Fantastische war, was die römische Kirche sofort erkannt hat, es ist, wenn es gut Korrektur gelesen wurde, 180 verlässliche Exemplare. Und das setzt natürlich jetzt auch philologisch unendliche Folgen und theologiegeschichtlich, nämlich das Exemplar, was Johannes Gutenberg vervielfältigt hat, eine sogenannte Pariser Rezension aus dem 13. Jahrhundert, diese Version der lateinischen Vulgata seit dem 4. Jahrhundert, der Text der christlichen Kirche in Europa und später natürlich darüber hinaus weltweit, dass genau diese Pariser Rezension bis in die Gegenwart die Stammausgabe für alle Texte sind, auch diejenige, mit der heute in Rom zum Beispiel ein theologischer Disput immer noch ausgefochten wird. Und eine kritische Edition eben dieser Bibel zeigt eben auch auf diese Art und Weise, wie der Buchdruck eingegriffen hat, ganz konkret in eine theologiegeschichtlich-philologische Entwicklung, die wir vorher nicht hatten. Nikolaus von Kues, den ich gerade schon mal erwähnte, der zwischen der Mosel und Rom hin und her ging, war völlig begeistert davon und sagte, jetzt können ja Messbücher überall auf der bekannten Welt in demselben lateinischen Ritus gelesen, gesprochen und gebetet werden. Nur der Bischof von Regensburg hatte Sorge und er ließ 4 Exemplare, die er hatte, von einem Mönch vergleichen, ob es auch wirklich keine Abweichung zwischen den Exemplaren liegt. Aber das sind natürlich eine Dinge, in jedem Medienumbruch gibt es zunächst Zweifler, aber wir können das ja auch als indirekte Bestätigung davon sehen, wie es hier angegeben war. Aber nicht nur die Theologie hat diesen Durchbruch gefeiert. Interessanterweise finden wir die erste Druckerei Frankreichs an der Sorbonne, an der großen Universität. Und der Prior aus Deutschland kommend, Heilin vom Stein, latinisiert De Lapide, und vor allen Dingen der Rektor Guillaume Fichet beauftragten 3 deutsche Druckgesellen, und zwar schon 2 Jahre lang, nachdem die Bibel erschienen ist, durch einen reitenden Boten, der nach Mainz kam mit der lateinischen Sprache, ob hier ein Bene Montanus, also im falschen Latein, ein Gutenberg eben denn doch wohnte, der einige Gesellen nach Frankreich geben könnte. Und dann kam Ulrich Gehring aus Konstanz, Michael Friburger aus Colmar natürlich und Martin Kranz aus Straßburg, die dann nach Paris gingen und dort den Druck von klassischen und humanistischen Texten in einer relativ großen neuen Antiqua-Schrift verwendeten. Die Wissenschaft bemächtigte sich dieser neuen Technik vor allen Dingen dadurch, dass nun die zu interpretierenden Texte der Studierenden nicht mehr diktiert werden mussten. Und Sie müssen sich vorstellen, dass wir in einer mittelalterlichen Universität, also vom 12. etwa bis zum 15., 16. Jahrhundert, eine Vorlesung in Theologie, in Philosophie und so weiter, dadurch hatten, dass in der ersten Hälfte diese Texte diktiert wurden und in der zweiten Hälfte interpretiert wurden. Nun kann man beim Diktat auch schon etwas vermitteln, aber jetzt lässt sich natürlich dadurch, dass man so durchschossene Exemplare hergestellt hat, wie wir sie hier gerade sehen, natürlich ganz anders arbeiten. Wenn es vom Prinzip her möglich war, dass jeder Studierende so einen Text dann doch bekommen hat, in diesem Falle geht es den Römerbrief, also einen theologischen Traktat und die Kommentare, die hier geschrieben sind, das ist ein Student, der bei Martin Luther gehört hat und der mit dem Römerbrief Text gesessen hat und der die Mitschriften, die er aus der Vorlesung von Luther erfahren hat, hier aufgenommen hat. Also ein wunderbares Dokument der Universitätsgeschichte, ein wunderbares Dokument der Druckgeschichte und vor allen Dingen der Vermittlung von Inhalten jetzt in unserem Jahrhundert, mit dem wir uns also hier beschäftigen wollen. Eine dritte Berufsschicht, wenn man das mal so sagen kann, also nach der Kirche und der Universität, das waren die Kaufleute. Es war der Londoner Erstdrucker William Caxton, ein gebildeter Tuchkaufmann, der 30 Jahre lang seines Lebens am wichtigsten Handelsplatz in Brügge tätig gewesen ist und in Köln den Buchdruck von einem Schüler von Schöffer, dem Gesellen von Gutenberg, eben erlernt und kennengelernt hatte. Er erkannte sofort die Möglichkeiten des Buchdrucks, zumal er selbst als ein Übersetzer tätig war, um auf seine Geschichte von Troja, die er selbst aus dem Französischen ins Englische übertragen hatte, drucken ließ. Danach die berühmten Canterbury Tales und eine Sammlung von Dicta, also von Aussagen, von Zitaten von Philosophen. Die ersten Texte waren auch meistens Anthologien und Zusammenstellungen, weil man begeistert war, dass man so etwas bekam. Und um es jetzt mal zu zeigen, in den 50 Jahren, wir hatten 1454 als Merkposten von Gutenberg, wo nachweislich die Bibel erschienen ist, bis zum Jahr 1500, man nennt diese Drucke Inkunabeln, von lateinisch Incunabula, die Wiege oder die Windel, also die Zeit, in der der Buchdruck noch in der Wiege gelegen hat, breitete sich der Buchdruck in der bekannten westlichen Welt, von der wir hier ausgehen, im Windeseile aus. An 300 Druckorten wurde in 460 heute namentlich nachweisbaren Offizinen gedruckt, und zwar in 28.000 heute nachweisbaren unterschiedlichen Titeln. Das heißt, sie können auch noch mehr gewesen sein. Das sind die, die sich bis heute erhalten haben, mit einer Auflage von deutlich über 10 Millionen Exemplaren. Auch diese Zahlen muss ich einmal erwähnen, weil wir jetzt tatsächlich in diesen 50 Jahren tatsächlich einen massenkommunikativen Aspekt im 15. Jahrhundert schon auffinden, den man normalerweise dem frühen Buchdruck nicht gleich beischreiben würde. Ich gehe jetzt auf die Einzelnen nicht ein, aber vielleicht noch nur als ein Beispiel. Es ist den Rhein hoch und herunter, also von Köln nach Straßburg, sehr schnell gedruckt worden. Auch Colmar hört ja zu den frühen Druck- und Bibliothekstätten. Sehr wichtig und entscheidend ist, dass im Jahr 1465 bereits im Kloster Santa Scholastica in Subiaco bei Rom gedruckt wurde, und zwar auf Empfehlung von Nikolaus von Kues, der den Mönchen dort gesagt hat, es gibt tatsächlich jetzt eine Sancta Ars, eine heilige Kunst, die es ermöglicht, die Predigt der Kirche auf eine ganz andere Art und Weise darzustellen, und sie haben gleichzeitig die Texte des Humanismus aufgenommen und verbreitet. Das heißt, Humanismus und Christentum haben sich im 15. Jahrhundert überhaupt nicht diametral entgegengestanden, sondern sie haben sich bemüht, voneinander zu lernen und miteinander umzugehen. Und schon zwei Jahre später wird dann in Rom gedruckt und wenig danach dann in Venedig. Das heißt, die Buchdruckerkunst ist in deutschen Landen, wie man so sagt, dann doch erfunden worden. Sie ist qualitativ verbessert, auch typografisch in Italien, und hat sich in Windeseile über das uns bekannte Europa zunächst ausgebreitet, um diesen Aspekt hier im Blickpunkt zu haben. Was musste sich alles verändern? Ich mache es etwas summarisch, damit wir eben auch fortschreiten können. Zunächst musste eine ganz wichtige neue Grundlage geschaffen werden, nämlich die Zugangsmöglichkeit des Papiers. Um es salopp zu formulieren, auf einer Tierhaut konnten Sie keine Massenkommunikation aufbauen. Und wenn Sie sich vorstellen, dass wir wissen, dass 6.000 Rinder geschlachtet wurden, um ein Viertel der Auflage von Gutenberg auf Pergament zu drucken, dann können Sie sich ja vorstellen, dass natürlich ein anderer Beschreibstoff sehr wichtig gewesen ist. Wie man übrigens immer feststellen kann, dass wenn sich ein Beschreibstoff verändert, gleichzeitig die Medien selbst sich verändern, um den großen Schritt zu machen, dann von Pergament zu Papier, früher von Papyrus zu Pergament, was die Haltbarkeit eben angeht, dann von Pergament zu Papier und schließlich jetzt vom Papier zum Electronic Paper. Und jedes Mal ist mit so einer Veränderung eine Veränderung im Kommunikationsverhalten und auch eine Veränderung der Arten der Medien verbunden gewesen, um das einmal einzuwerfen, was man natürlich an vielen Stellen noch darstellen kann. Die großen Papiermühlen seit Mitte des 15. Jahrhunderts in Mitteleuropa bildeten somit eine ganz wichtige Grundlage, und eine der ersten Papiermühlen war in Nürnberg, schon 1396, aber die zweite, die wir kennen, war in benachbarten Straßburg. Und insofern ist es auch nicht unzufällig, dass die Erfindung von Johannes Gutenberg in erster Linie in Straßburg und nicht in Mainz durchgeführt wurde. In Mainz sind dann die ersten Produkte hergestellt worden. Gleichzeitig entwickeln sich dann völlig neue Buchformate, also von den Großformaten für den philosophischen Gebrauch, für den universitären Gebrauch, geht es dann über zu dem persönlichen Gebrauch, das heißt eine Verkleinerung von Buchformaten. Die Herausbildung eines Titelblattes, das war in der Handschriftenzeit gar nicht nötig, weil man hat eine Handschrift bestellt und wusste, welche man bestellt hat. Ein Titelblatt ist ein Element, was erst aus der Marketing-Situation herauskommt. Wenn nämlich mehrere Bogen nebeneinander im Verkaufsstand liegen, dann braucht man ein Titelblatt, um gleich darauf zu erkennen, was denn hier angeboten wurde. Auch die Paginierung, also die Seitenzählung und die sinnvolle Art der Seitenzählung war nicht in dieser Art vorher bekannt. Es wurden Register eingeführt, dazu gleich ein Beispiel. Und es wurde zum ersten Mal jetzt auch Literatur in der Volkssprache in einer größeren Zahl verlegt. Dazu dann in einer Prosa-Auflösung. Das heißt, wenn ich nicht mehr einen Rhapsoden brauche, der diese Texte vorträgt, dann brauche ich nicht mehr die Merkfunktion des Verses und des Rhythmus und des Reims, sondern dann kann ich diese Texte zur individuellen Lektüre auch in Langform, in Prosa eben verfassen. Das heißt, der Buchdruck hat auch dazu geführt, dass wir die Frühformen des Romans schon in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts kennen. Aber es sind nicht nur alle diese positiven Entwicklungen, die man sehen kann. Es ist in Mainz, wo der Buchdruck erfunden wurde, auch, wenn man es so sagen kann, auf den Buchdruck bezogen, die Zensur erfunden worden. Nämlich der Erzbischof von Mainz hat im Jahr 1480 dekretiert, und ich zitiere, dass es dem gemeinen Mann nicht möglich sei, die Texte der Theologie zu verstehen. und aus dem Grunde solche Texte immer nur mit einem Imprimatur auf alle Titel herausgegeben werden müssen, die für die Öffentlichkeit bestimmt war. Und das ist etwas, was innerhalb der katholischen Kirche, wie Sie alle wissen, bis in die Gegenwart bei tatsächlich kirchlichen Publikationen gegeben sein muss. Also ein Imprimatur. Es darf eben gedruckt werden. Und Vergleichbares finden wir relativ bald bei dem nächsten großen Kaiser. Es war Friedrich III., unter dem diese Erfindungen waren, und sein Sohn, Kaiser Maximilian I., 1493 bis 1590, hat sich den Ehrennamen eines Medienkaisers erworben, da er zur politischen Propaganda Flugblätter zum Herrschaftserhalt herausgegeben hat, und zwar zur Information und schon dort zur Desinformation der Öffentlichkeit. Und er hat sich selbst mit mittelhochdeutschen Epen ein Denkmal gesetzt, indem er sich in die Rolle eines Ritterepos hineinversetzt hat und sich damit dann doch stilisiert. Und wir können sagen, durch seine Publikationen gibt es zum ersten Mal so etwas wie eine öffentliche, bitte immer begrenzt auf die Rezeptionsmöglichkeiten der Zeit, öffentliche Diskussion im Rahmen der Möglichkeiten der Zeit über wichtige Gesetzesvorlagen und Ähnliches. Ich möchte ein Beispiel nur geben von den vielen Drucken, damit wir nicht nur immer bei der Theologie bleiben, aus dem Ratgeberbereich, um es vorzustellen, zu den Ratgebern und gerade zu dem Bereich der sehr angenommenen Ratgeber aus der Zeit gehört eben zum Beispiel der Gard der Gesundheit, der in Mainz bei Schöffer erschienen ist. Hier werden auf 720 Seiten 382 pflanzliche und 25 tierische Drogen und Mineralien vorgestellt und erläutert, und zwar in sehr anschaulichen Darstellungen. Wir haben immer die Alraune, die Mandragora, gibt es bekanntlicherweise in einer männlichen und einer weiblichen Wurzel. Und in den Analogieschlüssen mittelalterlicher Medizin ist es natürlich so, dass die männliche Wurzel eher bei Männerkrankheiten und die weibliche Wurzel eher bei Frauenkrankheiten eben denn doch wirkt. Und Sie haben dann hier die Angabe, dass immer noch der lateinische Titel aufgenommen wird, der Text aber in einer deutschen Sprache, und zwar sehr stark anwendungsbezogen. Und der wirklich auch wissenschaftshistorische wichtige neue Schritt ist die Tatsache, dass wir hier ein Register haben, was dann aber nicht mehr nach den Pflanzen sortiert ist. Also wenn ich Johanniskraut suche, dann kann ich unter J direkt im Buch schauen, muss das natürlich dann nicht nochmal im Register. Aber hier lese ich dann von dem Häupteweh zum Beispiel oder von dem Dröppelin des Harns, was man dagegen tun könnte und vergleichbare Dinge. Das heißt, für all die Leiden, die die Menschen haben und hatten, kann man hier also sofort eine anwendungsbezogene Hinweise darauf bekommen, welche der Pflanzen dann wie wirken werden, und man kann dieses Buch dann erschließen. Sie sehen schon, darauf kommt es mir an, wir haben danach auch einen Hebammenratgeber, der schwangeren Frauen und Hebammen Rosegarten, der nun tatsächliches Geheimwissen für die Zeit auf eine andere Art und Weise zur Verfügung stellt. Und wir können auch sehen, dass durch die Ausweitung der Kommunikationsmöglichkeiten das Herrschaftswissen des Einzelnen in die Hände vieler gegeben ist. In der Theologie, in der Ratgeberliteratur, in der Politik der Zeit, wenn man das so sagen darf. Um jetzt aber zu der zweiten angekündigten Punkt zu kommen, möchte ich noch mal ganz kurz, aber Sie haben vermutlich schon in vielfältigen Möglichkeiten sich das im Laufe des Semesters hier erarbeitet, noch einmal zeigen, wie der Weg von Luther zum Reformator eben denn doch gewesen ist. Um mit dem Zielpunkt zu enden, es gibt das schöne Diktum von Martin Luther, die Druckerei ist summum et postremum donum, durch welches Gott die Sache des Evangeliums forttreibet. Es ist die letzte Flamme vor dem Auslöschen der Welt. Also hiermit in den Tischreden, die Auri Faber zusammengestellt hat und die ja erst dann posthum 1566 erschienen ist, wird die grundsätzliche Rolle und Bedeutung schon zeitgenössisch, und zwar von Martin Luther selbst, festgehalten, in der nun die Wirkung des Buchdrucks für die Verbreitung von Ideen genommen ist. Wichtig ist es mir, das nochmal darauf hinzuweisen, dass Luther nicht nur in einigen Tagen die Bibel übersetzte, wie es auch im vergangenen Jahr immer wieder so heißt, sondern dass er ein Leben lang daran gearbeitet hat. Er ist nämlich ja schon im Jahre 1512 zum Doktor der Theologie und ernannt worden und hat damit den Lehrstuhl für Bibelexegese übernommen. Und er hat sich als erstes, wir hatten einmal das Bild schon, mit der Deutung der Psalmen und vor allen Dingen des Römerbriefes beschäftigt. Und schon in diesen Jahren, eben durchaus, wenn man das etwas anachronistisch als katholischer Priester, er hat sich immer als ein solcher auch weiter verstanden, ja, richtet er sich auf die Interpretation der paulinischen Lehre von Sünde und Gnade. Und er gibt in das Ganze nun einen wichtigen theologischen Neuansatz hinein. Und er sagt nämlich, die Gottesgerechtigkeit ist keine richtende, sondern es ist eine schenkende, die allein vom Glaubenden empfangen werden kann. Insofern kann sie auch von dem Glaubenden, um jetzt mit Luther zu sprechen, nicht erzwungen werden durch eine Werkgerechtigkeit. Ich kann nicht dadurch, dass ich ein Geld gebe, mir die Gnade Gottes erkaufen an der Stelle. Es ist sehr wichtig, dass das 1512 eben schon auftritt bei ihm. Als nächstes hat er dann 1517, also schon in dem Jahr, in dem dann auch die Thesen herauskommen, die Lehre von der radikalen Sündhaftigkeit des Menschen und der Notwendigkeit der Gnade, und zwar wiederum die Gnade, die geschenkt wird, für das Heil vorgestellt. Ich möchte jetzt gar nicht als Theologe argumentieren, sondern ich möchte das immer in eine Relation setzen zu seinen Publikationen. Das ist meine Aufgabe heute, die wir haben. Aus dem Grunde sehen Sie hier, dass er eine Flugschrift auch im Jahr 1517 herausgibt, die 7 Bußpsalmen mit deutscher Auslegung. Insofern hat er das, was er als Wissenschaftler erarbeitet hat, an der lateinischen Fakultät in deutscher Sprache, in einer kleinen Flugschrift mit 8 Seiten, 16 Seiten, 24 Seiten, sodass es grundsätzlich verständlich gewesen ist, vorgestellt. Das Gleiche bezieht sich eben auf die 95 Thesen. Und ich zeige Ihnen hier einmal das Thesenblatt. Und zwar, Entschuldigung, das werde ich gleich noch tun. Ich gehe erstmal hier voran, pardon. 1518, ein Jahr später, wird er schon vorgeladen beim Augsburger Reichstag. Und der Augsburger Reichstag war ausgesprochen wichtig. Der Kaiser der Zeit, Maximilian, war sterbenskrank. Er ist quasi auf dem Rückweg im Januar 1519 verstorben. Und auf dem Reichstag ist schon der spätere Karl der V. gewählt worden. Das Ganze nur mit den Geldern der Fugger und der Welser. Also es ist ein reichspolitisch höchst explosives Gemenge. Und hier wird zum ersten Mal Martin Luther vorgeladen und niemand, kann man sagen, hat ihn ernst genommen. Genauso wie es in Rom Papst Leo ihn auch nicht ernst genommen hat, sonst wäre möglicherweise mindestens die Kirchengeschichte doch anders verlaufen insgesamt. Er diskutiert im Jahr darauf in Leipzig mit eben katholischen, nämlich Dr. Eck, Dr. Johannes Eck und Karlstadt auf seiner Seite. Und sie kommen zu der Grundthese hier in diesem Zusammenhang, sola scriptura. Keine Autorität der Kirche außerhalb der Schrift. Nicht die Überlieferung ist wichtig, nicht die mündliche Überlieferung ist wichtig, sondern nur die schriftliche Überlieferung. Im Jahr 1520 reagiert Rom, und wir hatten gerade eine große Tagung am Deutschen Historischen Institut in Rom, wo diese ganzen Kontexte nochmal aufgenommen wurden, wirklich völlig naiv, was dann sich möglicherweise dort in den Ländern nördlich der Alpen zusammenbrauen könnte, mit dem man jahrhundertelang reagiert hat, nämlich mit einer Bannandrohungsbulle. Das Interessante ist nur, Rom reagiert jetzt nicht mit der üblichen Handschrift, die dann dem zuständigen Bischof, in diesem Fall dem Bischof von Mainz, zugesandt worden wäre, sondern sie drohen mit einer Bannandrohung, mit einer gedruckten Flugschrift. Und diese gedruckte Flugschrift wird im gesamten Kirchenreich vorgeführt. Luther reagiert zweierlei. Er verbrennt öffentlich dieses Druckwerk in Wittenberg, die Bannandrohungsbulle, und schreibt eine weitere Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen, die zu explizieren vielleicht hier schon die Gelegenheit war, die natürlich jetzt auch viel voraussetzen würde. Ich will nur mal den Ablauf dieses medialen Auseinandersetzungs skizzieren. Und sofort kommen anschließend schon am 3. Januar 1521, also für die Entfernungen der Zeit, sofort die Bulle gegen die Irrlehren von Martin Luther, die Sie hier sehen, gegen die Irrlehren, wie Sie es da lesen können, von Martin Luther und die ihm nachfolgen hier an der Stelle, mit dem päpstlichen Wappen. Und was geschieht nun wiederum damit? Auch diese Bannandrohungsbulle bzw. die Bannbulle wird öffentlich verbrannt. Das heißt, der mediale Krieg setzt jetzt hier schon nicht mit Worten nur ein, sondern gleichzeitig auch mit Taten und mit Schriften. Er muss sich dann vor dem Wormser Reichstag 1521 verantworten. Sie kennen es, die Reichsacht, Verbot der Verbreitung all seiner Schriften. Er geht als Junker Jörg auf die Wartburg im Mai 1521, zahlreiche Predigten und Schriften. Darunter dann jetzt dort die Endfassung, da habe ich vorhin schon darauf hingewiesen, der Übersetzung des Neuen Testamentes, nicht des Alten, sondern nur des Neuen Testamentes, innerhalb von nur 11 Wochen, nachdem aber 10 Jahre lang mindestens die Vorarbeiten schon erfolgt sind. Die Möglichkeiten, das zu tun, hat er durch den Buchdruck erhalten. Er war nämlich, wie er selbst sagt, ein gar guter Lateiner, aber ich bin ein gar schlechter Grieche gewesen, sagt das schöne Zitat. Und aus dem Grunde konnte er sich jetzt nun einer griechisch lateinischen Übersetzung des Neuen Testamentes von Erasmus von Rotterdam, die in Basel bei Froben 1516 erschienen ist, bedienen. Und wir kennen es ja selbst, wenn man eine Sprache nicht so gut kann, eine zweisprachige Ausgabe zu nutzen, die Möglichkeit zu der Erschließung ganz anders ist. Also auch alle anderen philologischen Möglichkeiten stellte der Buchdruck an der Stelle jetzt sofort zur Verfügung. Um jetzt sich mit seiner Bibelübersetzung zu beschäftigen, hat er uns auch eine theoretische Schrift überlassen, den Sendbrief vom Dolmetschen und Fürbitten der Heiligen. In diesem Sendbrief vom Dolmetschen sind die berühmten Sätze, die Sie alle kennen und schon mal gehört haben, denn man muss nicht den Buchstaben in der lateinischen Sprache fragen, wie man Deutsch reden soll, wie es die Esel tun, also so viel zum interfakultativen Gespräch zwischen an der Stelle, sondern die Mutter im Haus, die Kinder auf der Gasse, dem gemeinen Mann auf dem Markt aufs Maul sehen. Aber aufs Maul sehen ist in der Zeit auch gar nicht abfällig. Also da müssen Sie die Sprache der Zeit jetzt nochmal sehen, weil das manchmal so interpretiert wird. Aber hier gibt es nicht nur solche Aussagen, sondern auch ganz dezidierte, wie man übersetzungstheoretisch vorgehen muss. Dort können Sie in dieser Form in deutscher Sprache zum ersten Mal lesen, so in der Vermittlung, wenn man das als Historiker zum Beispiel der Geschichte der Hermeneutik dann doch sieht, abgesehen von einzelnen Handschriften, dass es immer wichtig ist, wenn man eine Stelle übersetzt, dass man den Sinn des Ganzen im Blick haben muss. Und zu dem Sinn des ganzen Textes nur gelangt, wenn man alle einzelnen Stellen wiederum daran misst. Also der berühmte hermeneutische Zirkel, verkürzt gesagt. Der wird hier auf eine populäre Art und Weise vorgestellt und gesagt hat, wir arbeiten Jahr um Jahr daran, jeden kleinen Text der Bibel am großen Geheimnis des Ganzen rückkoppeln zu können und vorzustellen. Und es sind wunderbare Beispiele da drin. Er sagt, wir können keinen Nominalstil gebrauchen. Warum steht denn in der alten Bibel drin, es ist um die Verlierung der Salben geschehen? Ich sage euch, es ist schade um die Salbe. Solche Beispiele sind da drin, werden aufgenommen und es wird eben deutlich gemacht, wie man eine Sprache ganz anders gestalten kann. Also auch die Erläuterung tatsächlich der Wichtigkeit der weitergehenden Bibelübersetzung, die wir hier vorfinden. Luther ist dann hier und das schon vor allen Dingen sehr früh, 1523, in der Ikonografie, die wir Großteilen eben Lukas Cranach verdanken, tatsächlich dargestellt wie ein Evangelist. Und Sie sehen es hier, er ist praktisch mit einem Engel, wie Johannes dargestellt, der Heilige Geist überschattet ihn. Das heißt, sehr früh setzt diese ikonografische, diese Bildverehrung von Luther durchaus ein. Und immer wieder wird an der Stelle gegen die Werkgerechtigkeit vorgegangen, weil sie vordergründig eben denn doch sei. Er übersetzt die einzelnen Texte genau so, wie sie der Ursprache entsprochen sind, ob er eine lateinische, ob er eine griechische oder ob er gegebenenfalls eine hebräische Vorlage hat. Hier der bekannte Psalm 23 und hier dran könnte man es eben zeigen. Ich möchte es hier nur als ein Beispiel nehmen. Er hat die berühmten Alliterationen, also der Gleichklang im Anlaut, der Herr ist mein Hirte oder vorhin hatten wir schon, lasset euer Licht leuchten vor den Leuten, durch Reim verbundene Worte. Für die Vermeidung des Nominalstils hatte ich gerade schon ein Beispiel gegeben. Und er bemüht sich, wie er selbst sagt, den Rhythmus der unterschiedlichen Ausgangssprachen auch vorzustellen. Was jetzt völlig neu ist, das ist die Tatsache, dass nicht nur Titel für alle Lesefähigen zur Verfügung gestellt werden, sondern dass sie auch etwas an die Hand bekommen, damit sie sich orientieren können. Zum Beispiel sind Werkvorreden da gegeben. Das heißt, es ist jetzt nicht mehr die Bibel für Priester und Theologen, es ist die Bibel für das Volk. Und aus dem Grunde steht auf der ersten Seite genau, was denn die Bibel eigentlich ist und was sie bedeutet und vorstellt. Denn Euangelion, also Evangelium, aber hier vermutlich auch bewusst in der griechischen Form, also die gute Nachricht, die gute Botschaft, die wir eben haben. Denn Euangelion ist ein griechisches Wort und das heißt auf Deutsch gute Botschaft, gute Mähre, gute neue Zeitung, gut Geschrei, davon man singen und sagen soll. Das heißt, hier wird vierfach gesagt, die gute Botschaft, das ist tatsächlich dasjenige, die Inhalte der Bibel. Aber es sind auch gute Geschichten. Die Mähre ist tatsächlich der erzählende Charakter, den wir davon haben. Und jetzt kommt der Begriff hier relativ zum ersten Mal vor, eine gute neue Zeitung. Und eine gute neue Zeitung ist die aktuelle Nachricht. Zeitung im Mittelhochdeutsch ist nichts anderes als Zeitung, ist nichts anderes als Nachricht, sodass wir eine gute aktuelle Zeitung haben. Und das Gutgeschrei kann man nicht wörtlich übersetzen, aber das ist wirklich etwas, wo es sich lohnt, sich dafür einzusetzen und vorzustellen. Es geht dann aber auch weiter. Die Polemik beginnt gleichzeitig. In der ersten Ausgabe, dem September-Testament von 1522, Da wird dann, wenn Sie sich die Apokalypse hier eben angucken, im Neuen Testament, die babylonische Hure dargestellt. Und was hat die babylonische Hure auf? Die dreifache Krone des Papstes. Also der Papst ist ein Symbol hier in diesem Falle, und zwar ganz bewusst, für die babylonische Hure. Das war dem Herzog dann doch ein bisschen viel. Herzog Georg von Sachsen hat eben das herausschneiden lassen. Und dass es wirklich herausgeschnitten ist aus dem Stock, können Sie hier ganz wunderschön sehen. Man hat keinen neuen Holzstock, das wäre auch viel zu teuer gewesen, verwendet, sondern man hat schlicht und ergreifend von der dreifachen Krone den Papst, den Kaiser herausgenommen und es ist jetzt eine einfache Königin, die hier da ist. Und insofern ist es nicht weiter zu beanstanden an der Stelle. Aber das hat Luther doch keine Ruhe gelassen und in der wunderbaren Vollbibel von 1534 ist das, so könnte man sagen, die babylonische Hure eine veritable Päpstin, so wie sie dann hier erscheint. Und das führt uns natürlich jetzt durchaus schon dahin, dass gleichzeitig mit der Reformation auch eine Polemik und natürlich eine Desinformation und Information der jeweiligen Parteigänger eben dann noch eintritt. Das Ganze gedruckt hat der Drucker Hans Luft mit vielen anderen. Es ist ein solch großes Geschäft gewesen. Die Reformation hat nicht nur in Leipzig und in Wittenberg, sondern fast überall in Norddeutschland, in erster Linie weniger in Oberdeutschland, dann zu einem Aufblühen des Buchdrucks geführt. Insofern ist es natürlich druckgeschichtlich auch hochinteressant, dass wir das haben. Hans Luft hat nun mit einem Konsortium zusammen diese Vollbibel, wo sie gerade eine Seite gesehen hat, vorgestellt. Und dieses wunderbare Exemplar, was wir faksimiliert haben, ist das Exemplar der Herzogin Anna Amalia Bibliothek in Weimar. Und diese wunderbare Übersetzung ist nicht nur hier vollständig, sondern sie ist wiederum von einer Hand durchweg koloriert. Jede einzelne Seite ist mit solchem Bilderschmuck und hier ist gerade Gott Vater als Weltenschöpfer natürlich zu Beginn des Buches Genesis ganz besonders wunderbar und vorgestellt. Und ich werde noch einige Blätter daraus eben auch gehen und vorstellen. Und jetzt möchte ich vielleicht auch als Vorhinweis auf den Kollegen, der dann künftig sich auch noch mit der Ikonografie des Bildes in der Reformation beschäftigt, zeigen, wie so eine Bildinterpretation nun ausgesehen hat in dieser Vollbibel. Eine ganz zentrale Stelle ist der Prophet Micha, auch in der Übersetzung von Martin Luther. Und wir sehen hier den Propheten Micha, und ich hole Ihnen das mal elektronisch ein bisschen heraus, wir sehen hier den Propheten Micha, wie er vor einem Stadttor predigt und wie er die Friedensbotschaft als zentrale Botschaft dieses Propheten in den Mittelpunkt stellt. Und wir haben ihn, den Einzelstehenden, der vor den Stadträten, so heißt es da, steht und ihnen das am Stadttor erläutert, wie wichtig der Friede für die Welt ist. Und man überlegt sich, wie kann man das in dem Bild eigentlich noch deutlicher machen. Und jetzt schauen Sie doch bitte einfach mal hier oben hin, was sich hier noch in dem Zwickel des Bildes noch findet. Und auch das hole ich Ihnen noch mal elektronisch etwas deutlicher heraus. Und dann sehen Sie, dass auf dem Bild im Original in 3x4 cm wir Folgendes finden, nämlich die Darstellung von Bethlehem und die Darstellung der Verkündung des Friedens durch den Engel an die Hirten. Das heißt, hier wird allein durch die bildliche Darstellung in der Bibel es jeder Mann und jeder Frau, die so einen Text vorgelesen bekommen hat, deutlich gemacht, aha, hier kann ich das nachvollziehen. Hier kann ich tatsächlich sehen, dass die Texte der Bibel in einem direkten Kontext mit dem Leben des einzelnen Menschen stehen. Und auch weil natürlich dieses Zitat von mir vorhin schon mal vorgestellt und von uns allen sehr bekannt, nicht nur wegen der friedlichen Revolution in der ehemaligen DDR. Da haben wir jetzt genau diese Übersetzung, die immer wieder dann vorgetragen wurde. Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Es wird kein Volk wieder das andere ihr Schwert aufheben und werden nicht mehr Krieg üben. Ein jeglicher wird unter seinem Weinstock und Feigenbaum wohnen, ohne jede Scheu. Also dieses ganz wunderbare Zitat von Micha in dieser ganz wunderbaren Übersetzung von Martin Luther entstammt eben genau aus dieser Ausgabe von 1534. Wie gesagt, das hat ja wieder historische Bedeutung insgesamt gewonnen. Und Luther geht eben auch noch ein Stück weiter. Er interpretiert das Alte und Neue Testament so, und zwar in dieser Bibelausgabe, dass sie alles wunderbar miteinander verbinden können, eben auch als Laie. Und nicht nur als Theologe. Er gibt nämlich nicht nur Werkvorreden, das hatten wir gerade dabei, sondern auch Randglossen gibt er dabei. Und auch diese Randglosse hole ich Ihnen mal wieder elektronisch raus, dass wir es lesen können, weil Matthäus nimmt Bezug auf Micha und sagt, Bethlehem, du kleine Stadt. Und dann sagt er, Bethlehem war mitnichten eine kleine Stadt, sagt Matthäus. Und das erläutert er jetzt. Und er sagt, warum sagt er denn, Bethlehem war mitnichten eine kleine Stadt? Und sagt, natürlich war Bethlehem eine kleine Landstadt. Aber für uns Christen ist die Bedeutung als Geburtsort Jesu so bedeutend, dass man das überhaupt nicht formulieren darf. Man muss formulieren, Bethlehem ist groß in der Bedeutung, auch wenn sie ein kleines Dorf gewesen ist. Solche detaillierten Angaben werden dann noch gemacht. Auch viele Handlungsanweisungen. Zum Beispiel, nur noch ein letztes Beispiel, zu dieser Art des Umganges durch die neuen Medien besteht darin die Seligpreisung. Da kann man denken, die sind in sich so klar, was braucht man da noch einen Kommentar dazu? Aber wir schauen einmal, was Luther, ich hebe es wieder raus, dazu sagt, die Welt vermeint, die Erden zu besitzen und das ihre zu schützen, wenn sie Gewalt übet. Aber Christus lehret, dass man die Erden allein durch Sanftmütigkeit ohne Gewalt behalte. Das wird immer wieder thematisiert und vorgestellt, dass die Sanftmütigkeit zum Christentum dazugehört. Die Schwierigkeit wäre, wenn man nur dabei stehen bliebe. Wir können die Fußnote C oder die randlose C dazu noch mal sehen, die doch sich ganz anders anhört, beziehungsweise nicht anders, sondern eine Fortschreibung des Ganzen ist. Die Friedfertigen sind mehr, denn die Friedsamen, nämlich die, die den Frieden machen, fordern und erhalten, unter anderem, wie Christus uns bei Gott hat Friede gemacht. Entschuldigung, konnte das so schräg stehen, nicht so ganz gut lesen. Das heißt, die Aufgabe des Christen ist mehr zu sein als friedsam, sondern zu sein, friedfertig zu handeln. Und das ist etwas, was natürlich im theologischen Text steht, was aber hier durch den Interpreten nochmal auf eine ganz andere Art und Weise vorgestellt wird. Und es geht weiter. Wenn er sagt, was haben denn die Propheten uns zu sagen und vorzustellen? Dann hat er die Berufungsvision des Propheten Jesaja. Und Sie sehen Jesaja hier links, der wird, Gott Vater sitzt oben, von einem Engel wird er mit einem glühenden Kohle berührt, damit er im Namen des Herrn sprechen kann. Und was kann er dann sprechen? Und jetzt kennen Sie ja schon von Micha die Situation, dass wir immer auf die Hintergründe achten und vorstellen. Und wenn wir das Ganze nochmal vorstellen, es ist tatsächlich der Weg nach Golgotha, und es ist die Kreuzigung, die dieser Prophet uns vorstellt und die auf diese Art und Weise im Titelbild schon wunderbar vorgestellt wird. Oder der sogenannte kleine Prophet Hosea, über den heute kaum noch einer predigt. Aber Hosea stand eben vor einer Gruppe und predigte, natürlich immer in der Kleidung des 16. Jahrhunderts. Und was hat er nun gepredigt? Auch das können Sie inzwischen nachvollziehen, weil wir auf den Hintergrund achten. Auch er spricht vom Kreuzestod Christi. Aber er geht einen Schritt weiter und spricht von der Auferstehung und von der Überwindung des Todes. Das heißt, allein die Interpretation dieses Bildes zusammen mit der neuen Bibelübersetzung ist eine wirkliche gedruckte und durch Bild vermittelte Predigt, die wir vorstellen. Ein letztes Beispiel aus diesem Kontext, die Apostelgeschichte, wo es da um das Pfingstwunder geht. Und wir sehen hier, dass der Prophet Joel steht und predigt zu einer Gruppe von Menschen. Das ist übrigens der Marktplatz von Wittenberg und ist also nicht in Palästina. Und wir haben hier die Gruppe der Apostel, die versammelt ist. Und wir sehen hier die Taube des Heiligen Geistes. Und jetzt an der Stelle ist allerdings dem Ausmaler für das Buch ein bisschen die Farbe zu viel aus dem Mund geflossen. Und weil wir wissen, dass sie in allen Farben, allen Sprachen, jetzt habe ich mir selbst versprochen, dass sie in allen Sprachen redeten, hat der eine rote Zunge, der andere hat eine grüne Zunge, einer hat eine gelbe Zunge, einer hat eine blaue Zunge. Also das jetzt bitte nur als eine kleine Anekdote am Rande. Aber die Anschaulichkeit des Ganzen ist natürlich ganz einmalig, wenn wir das vorstellen. Und die Mischung von Erläuterung und Reformationspolemik haben wir in der Apokalypse, also im letzten Buch, nämlich das ist das Lamm mit den 144.000 Gerechten, die zur Rechten, also vom Blick Gottvaters eben, also wir sehen hier links diejenigen, die am Ende der Zeit gerettet werden, die 144.000, und diejenigen, die verdammt werden. Jetzt gucken Sie sich das mal an. Was ist das, was verdammt wird? Das holen wir uns auch wieder elektronisch mal raus. Na, das ist natürlich das Kolosseum, das sind die Stufen zum gerade neu gebauten Petersdom. Das heißt, Rom gehört aus der Sicht dieser Apokalypse-Darstellung zu denjenigen, die nicht in das Himmelreich kommen werden, sodass ich an der Stelle, und wir wissen, dass es vielfältig tatsächlich auf Beschreibungen und Diskussionen mit Luther zurückgeht, also Polemik hier auch an der Stelle, im Text bzw. in der Illustration der Bibel. Und auch das müssen wir natürlich gerade sehen, weil das Thema Hate Speech, mit dem wir uns ja heute beschäftigen, und mit der Frage der Information und Desinformation der Gegenwart auch etwas ist, weil es im Medienumbruch des 15. Jahrhunderts, im 16. Jahrhundert durchaus auftritt. Um jetzt diese Zahlen einmal etwas deutlicher zu machen, um es vorzustellen, wir haben also sehr viele Flugblätter, wir haben nicht nur dieses Buch, mit dem ich mit Ihnen jetzt durchgeblättert bin, sondern wir haben auch Flugschriften, wir haben Bücher und wir haben diese Gattung der sogenannten Neuen Nachricht, meistens Einblattdrucke. Und bis zum Jahr 1530 sind 9000 Flugschriften erschienen, also aus der Reformationszeit. Das heißt, zwischen 1517 und 1530 haben wir in den 13 Jahren 9000 Flugschriften. Das sind 20% der Gesamtproduktion, die wir vorfinden in der Zeit. Und in der ersten Phase, zwischen 1519 und 22, eine Erhöhung der volkssprachigen Texte um das Siebenfache. Also der Einfluss der deutschen Sprache durch die Reformation ist sofort mit Händen zu greifen. Und um ein Beispiel zu geben, das ist dann sofort übergesprungen. 1524, die aufständischen Bauern beim Bauernkrieg haben sich den Thesen Luthers angeschlossen, aber vor allen Dingen auch der Form der Vermittlung von Büchern und durch Flugschriften angeschlossen. Wir haben 24 Ausgaben der 12 Artikel der aufständischen Bauern von 18 Druckern in 15 Städten. Das heißt, dass, wenn Sie die Zahl der Lesefähigen wieder sehen, eine flächendeckende Möglichkeit der Vermittlung war. Oder wir haben jetzt in der Reformation die Lieder. Ab 1524 ist das deutschsprachige Kirchenlied der große neue mediale Vermittlungserfolg. Auch wir werden ja in der nächsten Sitzung, glaube ich, über das Thema der Musik überhaupt zu sprechen kommen. Aber auch die Vermittlung durch Lieder ist das Entscheidende, was wir in der Zeit finden. Und damit Sie mal Auflagen hören, die wir nachweisen können haben, der lutherische kleine Katechismus ist hochgerechnet, muss man dazu sagen, weil man natürlich die Auflagen nicht hat, etwa 500.000 Exemplare in den ersten 30 Jahren der Reformation. Und die Bibel ist in sehr solide hochgerechneten Ausgaben 600.000 Bücher. Und das immer in Bezug zu setzen dann mit der Zahl der überhaupt Lese- und Rezeptionsfähigen, zeigt, was das für eine Auswirkung dann noch gemacht hat. Das Ganze jetzt nur noch einmal in einer grafischen Darstellung, in der Sie eben auch sehen, dass diese Flugschriften natürlich gerade in den Hochjahren der Reformation Auseinandersetzung zwischen 21 und 26 am höchsten gewesen ist. Und wir sehen gleichzeitig, dass die lateinischen sprachigen Publikationen drastisch weniger dann doch gewesen sind. Am Anfang von diesen kleinen Flugschriften steht, wie vorhin schon einmal gesagt, von der Freiheit eines Christenmenschen. Und Flugschriften sind diejenigen, die 8, 16, 24 Seiten eben doch enthalten, in lateinischer oder in deutscher Sprache. Der nächste Schritt ist dann aber, dass wir eben auch Einblattdrucke haben. Und jetzt geht das Medium des Liedes und der Einblattdruck eben zusammen. Denn 1524, das ist das erste Kirchenlied, was mit einem Text von Luther selbst versehen ist. Nun freut euch, liebe Christengemein, ist in einem Flugblatt 1524 erschienen. Von dem Flugblatt haben wir eine nachgewiesene Auflage von 800 Exemplaren und sie ist gezielt 1524 in alle Gemeinden geschickt worden, in denen damals schon die Reformation eingeführt wurde oder wo es dabei war, die Reformation einzuführen. Das waren viele, Stadt Nürnberg zum Beispiel im Jahr 1524 um Ähnliches. Und ein Exemplar von einem Vorsänger in einer Gemeinde vorgetragen, kann natürlich eine Wirkung entfalten. Und wenn Sie 800 Orte sehen, wenn wir das jetzt mal sozusagen idealtypisch multiplizieren würden, dann sieht man, wie man mit so einem Lied so viele Menschen insgesamt noch erreichen kann. Und der weiterführende Trick ist, dass man das natürlich auf eine bestehende Melodie gedichtet hat, die das Christenvolk ohnehin schon kannten. Das war nämlich ein Osterhymnus. Und dieser Osterhymnus ist jetzt also mit einem neuen Text und mit einer neuen Idee versehen und verbreitet worden. Und hier sehen wir jetzt endlich diesen Plakatdruck, von dem ja vor kurzem auch immer so sehr viel die Rede gewesen ist, die berühmten Thesen von Martin Luther, die sich in allererster Linie ja um das Medium des Ablasses dann doch richteten, dazu gleich noch ein Wort, des Ablassbriefes richteten und vor allen Dingen um die Werkgerechtigkeit. Dieses Plakat ist eventuell an das Tor der Schlosskirche in Wittenberg angeschlagen worden. Kollege Dr. Stefan Rhein, der Direktor des dortigen Museums, hat jetzt im Lutherjahr gesagt, er hätte einen handschriftlichen Beleg dafür gefunden. Es gibt eine ganze Reihe von buchhistorischen Nachweisen, die immer sagen, wenn man so ein Exemplar des Blattes, dieses Plakatdruckes denn findet, dann wären hier oben da und da und da und da so vier kleine Löchelchen. Und diese kleinen Löchelchen, die wären dazu da gewesen, um das mit einer Reißbrettstiften, würde man dann heute sagen, angepinnt zu werden. Der Buchhistoriker in mir schreit auf, weil um so einen Bogen in die Druckpresse hineinzulegen und Vorder- und Rückseite gemeinsam drucken zu können, wurde jeder Druckbogen mit vier Stiften festgemacht. Und man hat dann den Bogen gedreht, wenn die Seite getrocknet war, um bei dem Widerdruck auf der anderen Seite den Satzspiegel nicht durchscheinen zu lassen. Das heißt, in jedem Buch, im Buch sehen Sie es nicht, weil ein Buch beschnitten wird, wenn es dann eingebunden wird. Aber beim Plakatdruck können Sie das immer sehen. Also insofern, wenn Sie darüber mal stolpern, das ist, wenn Sie das bitte mitnehmen, kein Argument für den Anschlag. Es ist ja auch die Wirkung das Entscheidende und nicht wie auf welche Weise. Entscheidend ist, dass er es dem Kurfürsten von Mainz zugestellt hat. Und um das auch noch mal medienhistorisch ganz kurz zu beleuchten und vorzustellen hier an der Stelle, das ist ein typisches Beispiel eines Ablassbriefes. Das ist ein Ablassbrief, der 1456 in Mainz gedruckt wurde. Da sage ich jetzt mal als Druckhistoriker, das Geschäft für die Drucker. Und wir wissen, dass Johannes Gutenberg, während er 3 Jahre lang die Mühen des Druckes eben der Bibel hatte, mit dem Abfallpergament, das lässt sich sogar feststellen, diese Ablassbriefe hergestellt hat. Wenn Sie die großformatigen Bogen haben, in dem Sie die Bibel drucken, und dann stellen Sie sich mal so ein Rind von der Seite vor, dann können Sie sich vorstellen, dass da einiges an Abfall blieb. Bei den Kosten, die das Ganze entwickelt hat, hat man dann auf diese Abfälle zum Beispiel Ablassbriefe gedruckt. Also jetzt drucktechnisch, ja, das ist keine mangelnde Wertschätzung, im Gegenteil. Die Besitzer werden froh gewesen sein, weil viele eben, wir haben sehr viele Belege aus Briefen und so weiter, diese Ablassbriefe mit in den Sarg genommen haben, damit man sie gegebenenfalls, wenn Petrus am Himmelstor steht, vorweisen kann. Ich wollte es eigentlich nicht veralbern, pointieren, aber pointieren wollte ich schon. Ja, hier an der Stelle. So, und wenn Sie sich das jetzt bitte noch mal anschauen, wie das Ganze eben denn vorgestellt wurde, das ist die Aufgabe eines Druckers. Man muss eine Seite absetzen, das ist eine halbe Stunde Arbeit, und dann bekommen Sie die Auflage mitgeteilt. Und das Entscheidende ist, diese Auflagen sind alle in den päpstlichen Archiven gegenprüfbar bis heute. Es wurde kein Ablass herausgegeben, der nicht von Rom genehmigt worden ist. Und Papst Benedikt, als er damals noch der Chef der Glaubenskongregation 1994 gewesen ist, hat diese Akten freigegeben, sodass sie eben zur Benutzung da sind. Und wir wissen, dass diese Ablassbriefe in aller Regel 2.000, 6.000, 8.000 Exemplare hatten. Wir haben aber viele Beispiele auch in der Druckzeit eben von 14.000 bis 18.000 Exemplaren. Und in einer einzigen Auflage in der Höhe, die wir gesehen haben, eine Wallfahrt nach Santiago de Compostela, haben wir eine Auflagenhöhe von 190.000 Exemplare dieses Ablassbriefes. Und selbst wenn Sie dem Ablassvorwürfen von Martin Luther etwas kritisch gegenüberstehen würden, bei diesen Auflagenhöhen kann man vermutlich verstehen, dass das jetzt ein sich selbst dann doch wieder reproduzierender Faktor gewesen ist. Auch dieses ohne den Buchdruck natürlich gar nicht möglich gewesen. Luther selbst hat gemerkt, dass viele seiner Texte nachgedruckt wurden, und er hat dann etwas gemacht. Er hat nämlich einen Autoritätsbeleg draufgenommen, die sogenannte Lutherrose. Die ist ja im letzten Jahr auch immer wieder in allen möglichen Formen von Siegeln bis Broschen und so weiter vorgestellt worden. Diese Lutherrose hat einen ganz wichtigen Inhalt. Martin Luther, als er feststellte, dass an anderen Orten seine Texte nachgedruckt wurden, hat er auf seinem Copyright bestanden, aber nicht in dem Sinne, dass ihm Gelder entgangen wäre, sondern er hatte viel mehr Sorge, und das ist vielfältig belegt, dass die Texte verfälscht wurden und unter seinem Namen dann publiziert wurden. Und aus dem Grunde hat er gesagt, nur wenn der Text diese Rose enthält, ist er autorisiert. Was haben die Nachdrucker gemacht? Sie haben die Lutherrose mitgedruckt. Das hat sich tatsächlich also nicht bewährt, aber es ist interessant, wie dieser Vorgang in dem Ganzen denn doch gewesen ist. Um jetzt noch einige wenige der reformatorischen Flugblätter eben vorzustellen, die ja diesen Akzent gerade ganz besonders betonen, dann haben wir in aller Regel die Vorform der Zeitung. Wenn ich von einer Vorform der Zeitung rede, dann meine ich, es ist eine Überschrift, die Aufmerksamkeit macht. Also ein Gebet zu Christo um einen seligen Abschied. Etwas, was jeden Mensch beschäftigt. Wir haben einen Holzschnitt, der so plakativ ist, dass er das Thema vorgibt und in der Regel durch das Vorwissen der Menschen natürlich schon etwas erahnen lässt. Also wir sehen Maria und Johannes unter dem Kreuz. Also die eigene Abschiedsszene Jesu, so kann man das Ganze ja nennen als Mensch. Und wir haben einen Text, Und wir haben in der Regel einen in Spalten gesetzten Text, der auch gereimt ist, das heißt von vornherein zum Vortrag bestimmt. Auch hier können wir dann wieder sagen, die Kommunikationssituation war so, dass in einem sehr großen Maße hier dann jetzt diese Texte nicht nur verbreitet, sondern eben auch vorgelesen sind. Hier ist ganz interessant, der Holzschnitt ist vorreformatorisch, ist auch mehrfach im katholisch-interpretativen Kontext erstanden. Wenn wir uns den Text angucken, dann wird aber drin geschrieben, in Luthers Sermon vom Sterben, da wird gesagt, dass Jesus der gnädige Richter ist und es wird Bezug genommen, dass er seine Arme ausgespreizt habe. Und das kann man natürlich als die Haltung am Kreuz verstehen. Der Text versteht sie als die Einladung, kommet alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Also hier wird eine ältere ikonografische Bildtradition aufgenommen und hier tatsächlich in einer positiven Art und Weise vorgestellt und das neue Verständnis der Sterbesituation versucht zu erläutern und vorzustellen. Aber es gibt natürlich auch dies, und das haben wir auch, eine Polemik, die aber in Nürnberg 1527 von Hans Sachs, ein Schuhmacher und Poet, dazu. Gestern Abend habe ich gesehen, es gibt ja auch gleich auf dem Weg zum Münster eine Hans-Sachs-Gasse, also insofern gibt es ja auch hier einige Bezüge. Und dieser Hans Sachs, der mit seinen Knittelversen sehr viel natürlich zur Verbreitung reformatorischer Lehre beigetragen hat, hat mit seinen Knittelversen hier gesagt, was ist denn der Unterschied? In diesem Falle die Summa, das Ergebnis des evangelischen Predigers und die Summa des päpstlichen Predigers. Der päpstliche Prediger ist natürlich ein dicker, fetter, feister Prälat, weil das Ganze aus der, den Sie hier sehen, mit Chorrock und so weiter. Und was machen die Gläubigen? Der spielt mit seiner Tasche. Die spielen hier mit den überdimensionierten Rosenkränzen, das heißt, sie achten nicht auf die Predigt. In keinem einzigen Fall wird auf den Prediger geschaut. Jeder guckt irgendwo anders hin. Im Unterschied dazu die neue Stellung der lutherischen Predigt, also sola scriptura, allein die Vermittlung auf das Wort hin. Und wir haben hier natürlich diesen jungen, alerten Prediger, den wir hier sehen, wenn Sie sich das nur ikonografisch vorstellen. Und ich wies ja darauf hin, dass man diese Blätter auch genau so interpretieren muss. Und wir haben alle Gläubigen aller Stände, die dorthin schauen, beziehungsweise auch quasi rufen und das Ganze sagen, hier ist es jetzt wichtig, hier mit diesem Thema müssen wir uns beschäftigen. Wir hatten gerade das Bild schon vom Kreuz, Christus am Kreuz. Das ist ja Maria und Johannes am Kreuz. Wir haben aber auch die Situation Jesus zwischen den beiden Schächern. Und Sie wissen, zur Linken der Schächer, der nicht die Möglichkeit von Reue, Buße und Umkehr erkennt. Und wir haben rechts den Schächer, der sich bekennt zu seiner Schuld und Jesus zu ihm sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Und auf der anderen Seite denjenigen, der in die ewige Verdammnis kommt. Und wenn Sie sich diese Person mal angucken, dann sehen wir ganz zufällig wieder die dreistöckige Tiara des Papstes. Und wir sehen, dass der Teufel selbst an diesen brennenden Holzstock, der unten brennt ja schon, die Axt anlegt. Also hier wird natürlich die Reformationspolemik, die von der Aussage her nachzuvollziehen ist, auch wiederum auf den Höhepunkt der konfessionellen schwierigen Auseinandersetzung genommen. Dies ist eine auch ein Flugblatt aus jetzt protestantischer Sicht. Und das ist der Triumphus Veritatis. Das ist der Sieg der Wahrheit. Und der Sieg der Wahrheit sieht so aus, dass Jesus, der hier eingeführt wird mit Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, Ego sum via veritas et vita, von Johannes, der hier geführt wird, und zwar von Luther, wird er in eine Stadt eingeführt. Und hier sind die Trompeter, die Engel, die jetzt ihn begrüßen. Aber was sehen wir davor? Davor sehen wir Ulrich von Hutten, der eine ganze große Gruppe an katholischen Priestern und Klerikern eben gefangen hält. Gefangen hat zum Beispiel den Dr. Johannes Eck. Und weil Dr. Johannes Eck, immer abgekürzt Dr. Eck, Dreck ausgezeichnet war, wird er hier als ein Schwein dargestellt an der Stelle. Wir haben den Thomas Murner, der wegen der Namensgleichheit dann eben als eine Katze dargestellt wird und so weiter. Und die Ganze werden hier eben von Hutten, der voranschreitet, mit dieser Kette umlegt und werden jetzt dann gefangen genommen, damit der Sieg der Wahrheit kommt. Und hier vor haben wir das Grab der Heiligen Schrift, also die polemische Andeutung, dass die römische Kirche es nicht verstanden hat, sozusagen die Heilige Schrift positiv zu nutzen, die jetzt erst wieder mit der Neuentdeckung durch Luther, Cochleus und andere eben hier vorgestellt wird. Was würden Sie glauben? Ist das ein Blatt aus der katholischen Polemik oder aus der protestantischen Polemik? Also in einer kleineren Gruppe würde ich jetzt abstimmen lassen und wir könnten darüber diskutieren. Was sehen wir denn? Also wir sehen einen Mönch, erkennbar an der Tonsur, und wir sehen, dass dieser Mönch von einem Buhlteufel, dessen sexuelle Kompetenz hier angedeutet wird, der gleichzeitig aber einer ist, der mit einer Person quasi wie auf einem Dudelsack spielt und er bläst ihm seine falschen Lehren in das Ohr ein und spielt eben mit seiner Nase. Das Blatt ist von 1530, insofern könnten Sie es schlecht schätzen. Man sieht vielfältig, dass das ein Blatt der katholischen Propaganda sei, weil es eben auch eine Tonsur ist, die ein Augustinermönch auch hätte. Und so ist es oft auch verstanden worden. Aber wie immer im Leben ist es nicht schlecht, wenn man den Text liest. Und in dem Text selbst steht dann, verkürzt jetzt und sinngemäß drin, weil wir ja leider hier nicht in einem Seminar, sondern in einer Vorlesung sind, früherhin hatten alle Mönchen zur alten Zeit nur die Einflüsterung des Teufels verbreitet. Heute mit der neuen Lehre sieht es anders aus. Also es ist ein Blatt der protestantischen Polemik gegen den alten Mönch, das alte Mönchtum, was wir vorfinden. Die katholische Seite schlägt zurück. Das siebenköpfige Untier, was in der Apokalypse vorgestellt wird, ist jetzt Martin Luther. Es ist nämlich Martinus Luther Siebenkopf. Und es wird eben gezeigt, den Mann kann man überhaupt nicht einordnen an der Stelle. Er ist zwar ein Doktor, aber er ist vor allen Dingen auch ein, ich nehme nur einige raus, ein Schwärmer. Und dass er ein Schwärmer hier an der Stelle ist, also ein Wirrkopf, so kann man es an der Stelle eben übersetzen. Es gibt auch politische Anspielungen da haben. Das ist hier eine Person, der schwirren nur die Bienen so um den Kopf, also den man da nicht wahrnehmen kann. Er ist aber eben auch als Martinus einer, der mit einem Türken-Tuch, ein Turban, Entschuldigung, umspannt ist. So nehmen wir es aus dem Text heraus. Und hier rechts ist er eben auch der Barabbas. Und das ist nicht nur der Verräter, sondern der Barabbas wird hier auch als einen Faun dargestellt und als ein Faun in dem Kontext des Textes, weil er fälschlicherweise sich auf die Seite der Bauernkriege gestellt hat. Und insofern wird er auch da vorgestellt. Also jetzt ein Text, der dann folgt, die katholische Polemik, die das Ganze aufnimmt und vorstellt. Und jetzt haben wir schon gesehen, dass diese Themen aus dem Bereich der Reformation überschwappen in den Bereich der weltlichen Darstellung. Hier haben wir ein Flugblatt aus der Zeit des Bundschuhs, also aus der Vorläufergeschichte, so könnte man es etwas verkürzt sagen, jetzt des Bauernaufstände von 1524, hier ein Blatt von 1516. Wir haben ein anderes Ereignis, im Jahr 1524 war in Europa eine große Sintflut vorhergesagt worden und diese große Sintflut aus dem Grunde eben gerade, weil wir im Sternzeichen des Fisches eine Konstellation eben hatten, die voraussagte, dass hier wiederum auf die Welt eine Sintflut zukommt. Und wir haben in den vorliegenden Jahren sehr viele. Wir können in Italien etwa 600, in Deutschland etwa 400 Flugblätter heute noch nachweisen, in Frankreich auch 200, die sich mit dem Ereignis auseinandersetzen. Und das ist etwas, wo theologische Argumentation und eben dann eine Weltuntergangsargumentation ineinander übergehen. Und wir haben tatsächlich hier jetzt die ersten Flugschriften, die eine allgemeine Information aus aktuellem Anlass der Bevölkerung mit sich bringen. Und hier ist nochmal wiederum ein Hinweis auf diese Prognostikatio, also auf diese Vorhersage, die wir dann haben. Und alle Welt hier, und natürlich sind es wieder der Kaiser, der die Hand vors Gesicht hat, der durch die Finger schaut, der sich nicht wehrt, die Prälaten hier und die Bischöfe, die sich nichts tun, der Bauernkrieg, der hier voraussteht, so kann man das dann sagen. Und die Welt geht zugrunde und sie wird dann eben ein Raub des Wassers hier an der Stelle werden, so wird das Ganze vorgestellt. Hier nochmal eine ähnliche Seite, das sind die Artikel der Bauernschaft, wie gesagt, die Verquickung mit dem Bauernkrieg, die man eigens thematisieren und vorstellen könnte. Und das sind jetzt meine letzten zwei, drei Blätter, das heißt, diejenigen Bilder, die wir hier aus der Theologiegeschichte in die allgemeine Geschichte haben übergehen lassen, werden jetzt zu den neuen Zeitungen, die relativ regelmäßig erscheinen. Und wir wissen ja, dass Zeichen am Himmel etwas ist, was der Christgläubige aus der Bibel kennt. Der weiß nämlich, aha, Stern von Bethlehem, dann haben wir bald wieder das Weihnachtsfest zu feiern. Und er weiß eben auch, dass das eine positive Vorhersage ist. Und er weiß, dass im Alten Testament und im Neuen Testament immer wieder Zeichen des Himmels geschehen. Sie erinnern sich bitte, als Christus stirbt, bebt die Erde und der Vorhang des Tempels zerreißt. Das heißt, der Christenmensch weiß, Zeichen, die auf der Erde gestehen, können auch im Namen Gottes eben erfolgen. Und insofern sind dann immer, wenn Zeichen am Himmel kommen, und das kann natürlich irgendwie ein besonderes Lichtzeichen etc. sein, wenn wir nur bedenken, wie uns heute noch manche Lichtzeiten am Himmel eben orientieren, werden Zeitungen, nämlich Nachrichten, verfasst und vorgestellt. Hier haben wir noch einmal einen Kometen. Es gibt eine von Sebastian Brandt, einen Donnerstein von Ensisheim hier im benachbarten Elsass. Wenn Sie dort mal wieder hinfahren, können Sie sich diesen Meteor im Stadtmuseum eben auch anschauen, der dann von Sebastian Brandt schon beschrieben ist. Und damals hieß es, der Stein kam aus dem Westen. Also die Gefahr kommt von den Franzosen. Kaiser Maximilian, rüste dich, ziehe gegen Frankreich. Ein einfacher Analogieschluss, der aber in der Zeit durchaus auf Erfolg gestoßen ist, wenn man nicht weiß, was diese Zeichen am Himmel denn doch bedeuten können. Oder wie immer siamesische Zwillinge, die ja auch bis in die Gegenwart die Menschen dann eben aufnehmen. Auch hier ein späteres Blatt. Sebastian Brandt hat ein vergleichbares Blatt vorgestellt und hat gesagt, wenn siamesische Zwillinge geboren sind, ist das ein Zeichen des Himmels, dass der Kaiser und die Reichsstände zusammengehen sollen. Also wie immer ein einfacher Analogieschluss als Kommentartext sozusagen dazu. Und auch das haben Sie wie aus der Zeitung der Gegenwart. Sie haben dann einen Tatsachenbericht und haben daneben einen Kommentar. Und auch das mit einem wirkungsvollen Holzschnitt und natürlich dann der Hinweis einer seltsamen Geburt, um das Ganze aufzunehmen. Diese Art von Handel wird durch fliegende Boten und fliegende Händler vorgenommen, die auf Messen aufgetreten sind. Das ist ein etwas späteres Blatt, was uns das Ganze aber noch etwas verdeutlicht. Wir wissen, dass es für die Drucker ein interessantes Zusatzgeschäft insgesamt auch gewesen ist und dass man nach und nach, aber das wäre jetzt ein eigener Vortrag, dazu kommt, dass man diese Zeitungen verstetigt. Und wir haben ab 1605 in Straßburg, ab 1609 in Wolfenbüttel regelmäßig, nämlich einmal die Woche, erscheinende Zeitungen. Und dann im Jahre 1651 in Leipzig wirklich eine Tageszeitung zu haben, die diese Informationen dann aufnimmt und vorstellt. Das nur als ein kleiner Ausblick hier an der Stelle, um in diesen ganz großen Bogen, um den ich gebeten worden war, so plastisch wie möglich vorstellen zu können. Danke, dass Sie mir so lange gefolgt sind.